Privatsphäre war gestern. Diesen ziemlich markigen Spruch von den Facebook-Machern haben wir ja noch ganz gut im Ohr. In den letzten Wochen sind allerdings sowohl die Firma Facebook als auch Google in puncto Datenschutz ein bisschen kleinlauter. Gleichwohl fragen wir uns, ist das nicht sowieso alles bloße Augenwischerei? Gibt es im Zeitalter der neuen Medien überhaupt noch so etwas wie Privatsphäre? Das ist eine Frage, die uns in einer kleinen Gesprächsreihe in Ihr Radio Wissen beschäftigen wird, heute und an den kommenden Montagen. Heute besprechen wir das mit Anton Wald. Er ist Chefredakteur von Debug, der Zeitschrift für elektronische Lebensaspekte. Tag, Herr Wald.
Hallo, nach Köln.
Ja, und Herr Wald, gibt es Sie noch die Privatsphäre? Wie sehen Sie das?
Natürlich gibt es die Privatsphäre noch, das ist gar keine Frage. Es gibt sie sogar, würde ich sagen, verstärkt in dem Sinne, dass sie lange Zeit eine Selbstverständlichkeit war. Jahrzehntelang war eigentlich bei allen klar, was ist eine Privatsphäre, was verstehe ich darunter, wie gehe ich damit um. Heute ist die Situation insofern komplizierter, als dass die Verhältnisse oder die Definitionen ins Schwimmen kommen. Gleichzeitig bedeutet das aber natürlich auch, dass sich mehr Leute darüber verstärkt Gedanken machen. Also wo sind jetzt gar genau Grenzen? Insofern könnte man auch sagen, heute haben wir mehr Privatsphäre denn je, weil sie einfach mehr ein Thema ist und
also
bewusster ist.
Wir feiern sozusagen die Wiederentdeckung der Privatsphäre, könnte man sagen.
Naja, also Wiederentdeckung. Es ist einfach so, dass sich vor allem durchs Netz natürlich Veränderungen ergeben und auf die müssen wir reagieren. Der Begriff der Privatsphäre ändert sich gerade und das ist insofern eine spezielle Situation, weil man kann das vielleicht so in Phasen ordnen. Als das Netz aufkam und wirklich zum Massenphänomen wurde, sagen wir mal vor 10, 15 Jahren, war Privatsphäre erstmal, wurde das nur als Abwehrmaßnahme gedacht oder als Begriff gedacht, den man verteidigen muss. Das hatte seine Berechtigung, insbesondere weil im letzten Jahrzehnt von der Politik her, so nach Post 9/11, eigentlich ein massiver Sturm Demontage der Privatsphäre begonnen hat. Deswegen hat man gelernt, so diese Datenschützergeneration, die mit dem Netz groß geworden ist, hat gelernt, dass es eine Burg ist, die es auf alle Fälle zu verteidigen gilt. Jetzt kommen wir aber in der nächste Phase, wo der Begriff Privatsphäre ein bisschen freier verhandelt werden sollte, weil er sich eben ändert. Und wenn man an dieser Änderung mitwirken will, dann kann man nicht mehr darauf bestehen, dass genau alles so bleibt, wie es immer schon war.
Jetzt gibt es ja diese Firmen, die ich eingangs schon zitiert habe, Facebook zum Beispiel oder Google, die haben da einen ganz schönen Ausdruck geprägt, der heißt flexiblerer Umgang mit Datenschutz. Ist das nicht einfach nur ein Euphemismus?
Das kommt natürlich darauf an, wer das sagt. Wenn das jemand wie Facebook sagt oder Google sagt, dann ist es natürlich eigentlich eine Frechheit, klar. Aber das ist eben der Punkt, man sollte vielleicht davon wegkommen, von dieser passiven Haltung, von dieser defensiven Haltung, was Privatsphäre betrifft. Wegkommen, weil wenn man irgendwie veraltete Vorstellungen zäh verteidigt, dann wird man sich irgendwann auf verlorenem Posten wiederfinden oder einfach vor einer Stellung, hinter der irgendwie nichts mehr richtig zu verteidigen ist. Sprich, wenn das von einem Nutzer gesagt wird, dass er etwas flexibler mit dem Begriff umgeht, seiner Privatheit, dann ist es schon nicht mehr zynisch.
Lassen Sie uns mal bei diesem Nutzer bleiben, denn das ist ja die andere Komponente. Es gibt ja nicht nur die Leute, die an den Daten interessiert sind. Es gibt ja mittlerweile auch die Leute, die diese Daten sehr bereitwillig herausgeben. Zum Beispiel in sozialen Netzwerken wie Facebook, sehr prominentes Beispiel dafür. Muss ich auf Facebook zum Beispiel verzichten, wenn ich privat bleiben möchte, Ihrer Meinung nach?
Ich denke nicht, nein. Es gibt ein reichhaltiges Arsenal an Mitteln, Maßnahmen, Tricks, wie man etwas davon haben kann, auf Facebook zu sein oder wie man da auch seinen Spaß haben kann oder wie man auch seinen Nutzen daraus ziehen kann, ohne dass man jetzt Dinge preisgibt, die man nicht preisgeben mag. Das erste ist ganz, ganz banal, wie stelle ich da meine Privatsphärenstellung ein? Also es gibt da wahnsinnig viele Parameter, die man einstellen kann, wer kann was wie sehen. Damit muss man natürlich umgehen. Man kann nicht einfach einsteigen und erwarten, dass das alles fein ist. Man macht ja auch seine Wohnungstür zu. Man besorgt sich auch einen Vorhang, wenn man merkt, dass die Nachbarn von drüben gucken.
Üblicherweise.
Üblicherweise. Nur muss man das eben in so einem sozialen Netzwerk, weil das eine relativ neue Sache ist für die meisten Leute, wie agiere ich da, wie verhalte ich mich da, muss man das eben erlernen. Dieses, wo sind da Fenster, wo kann da wer schauen?
Ja, aber da gibt's
und
auch eine.
Was ist mein Vorhang?
Da gibt's tatsächlich aber auch eine Diskrepanz, finden Sie nicht? Also das mit der Wohnungstür und mit den Vorhängen. Ich glaube, das leuchtet den meisten Menschen vollkommen selbstverständlich ein, dass sie sich da vielleicht schützen müssen vor fremden Blicken oder vor fremdem Eindringen. Manchmal macht es aber den Eindruck, auch zum Beispiel in E-Mail-Kommunikation, dass da so ganz normale Verhaltensmaßregeln sozial auf einmal völlig außer Kraft treten. Also Der Außenstehende hat manchmal den Eindruck, dass die Leute im Internet viel bereitwilliger einfach Informationen von sich selber raustun, die sie im normalen, direkten sozialen Umgang lieber unter Verschluss halten würden. Wie erklären Sie sich das?
Das ist eigentlich eine ganz natürliche Entwicklung. Das liegt einfach daran, dass wenn man neue Formen der Kommunikation hat oder auch neue Plattformen, dass da eine gewisse Euphorie vorherrscht einfach. Also plötzlich kann ich mich selbst darstellen. Und es ist ja auch nicht so, wie vielfach irgendwie dargestellt, dass da irgendwelche verführten Jugendlichen sitzen, die jetzt plötzlich durch was auch immer für einen Medieneinfluss denken, sie müssten sich da zu Exhibitionisten entwickeln. Es ist ja vielmehr so, dass wir heute eigentlich von jedem erwarten, ein gewisses Maß an Selbstdarstellung erwarten. Nicht zuletzt im Arbeitsleben, das in einer Informationsgesellschaft bedeutet, ein gewisses Profil im Wortsinn zu zeigen. Sprich, wenn jetzt Leute hergehen und wirklich Dinge preisgeben, wo wir denken, ach Gott, ist das peinlich, muss ihnen doch selbst peinlich sein, dann ist es wahrscheinlich in erster Linie eine Sache einer Übergangsphase, ein Übergangsphänomen. Und das wird sich auch, wie man im Radio schon sagt, versenden, denke ich. Sprich, wenn die Euphorie ein bisschen verflogen ist und alle so ein bisschen nüchterner auf das Thema gucken und nüchtern mit dem Thema umgehen, dann sind solche Spitzen einfach auch nicht mehr zu erwarten.
Was Sie ja schon angesprochen haben, ist, dass sich mittlerweile die Lebensumstände einfach verändert haben und dass man anhand dessen wahrscheinlich die eigenen Vorstellungen von Privatsphäre auch nochmal überdenken und anpassen müsste. Wie stellen Sie sich das vor?
Das ist ein Prozess, der läuft. Und ich kann beim besten Willen nicht sagen, wie das enden wird. Klar ist, dass der Begriff oder dass unsere Vorstellung von Privatsphäre sich gerade ändert. Nicht zuletzt eben durch den faktischen Zwang, dem wir alle unterliegen, wenn wir an einem Wirtschaftsleben teilhaben wollen, wenn wir an einem Gesellschaftsleben teilhaben wollen, müssen wir einen gewissen Grad an Selbstdarstellung irgendwie an den Tag legen. Jetzt das richtige Maß zu finden zwischen dieser Selbstdarstellung, die wir brauchen, um gesellschaftlich und wirtschaftlich teilhaben zu können, und gleichzeitig Bereiche, die bei denen uns nicht wohl ist, wenn die in aller Öffentlichkeit verhandelt werden, die rauszuhalten, dieses Maß müssen wir eben finden. Dazu kann man, also erstens ist das natürlich ein Großexperiment, an dem wir alle gerade oder viele gerade teilhaben, wo Grenzen einfach spielerisch gefunden werden. Und zweitens gibt es eben auch eine Menge Instrumente dafür. Also nicht nur, dass man diese Einstellungen, Privatsphären-Einstellungen bei so Plattformen wie Facebook bewusst nutzt, sondern eben auch Dinge wie diese gute alte Pseudonymkultur aus dem Internet. Also sprich, niemand verlangt ja von einem, dass man da mit seinem Klarnamen auftritt. Und genauso verlangt niemand, dass man unter einem völligen Fantasie-Pseudonym auftritt. Es gibt genug Menschen, die ihre Pseudonyme so schlau wählen, dass die Leute, die sie kennen, tatsächlich sie wiedererkennen. Und jemand, der aber automatisiert nach dem Namen sucht, niemals drauf kommen wird.
Facebook hätte ja sehr gerne, dass die Leute mit ihrem echten Namen sich anmelden. Aber es gibt natürlich Wege, das zu umgehen. Das sehen wir ja alle im täglichen Gebrauch. Sind Sie da eigentlich bei Facebook?
Ich bin bei Facebook, ja. Ich nutze das eher passiv, muss ich gestehen.
Ja, es gibt ja diese Form von Leitnutzern, zu denen würde ich mich zum Beispiel zählen. Ich nutze das als Kommunikationsmedium mit Leuten, die ich sonst nicht so viel sehe. Aber ich schreibe da nie was rein.
Ja, das ist ja ein Phänomen, das wir bei fast allen diesen Techniken des sozialen Webs haben, dass es eine sehr, sehr kleine Gruppe von Leuten gibt, die dort Programm machen und der übergroße Teil der Menschen irgendwie zuschaut oder zuhört. Was aber wiederum auch nichts Erstaunliches, wenn man sich überlegt, wie verlaufen private Partys, Feiern, Hütten. Da gibt's immer Leute, die für die Unterhaltung sorgen und zwangsläufig eine größere Gruppe, die da zuschaut.
Ach Herr Wald, jetzt deprimieren Sie mich so ein bisschen. Ich habe gedacht, ich würde mich schlau anstellen, aber in Wirklichkeit bin ich nur ein blöder Voyeur.
Nee, gar nicht. Also was heißt hier blöder Voyeur? Das ist ja auch genau wieder, um dieses Beispiel von einer Party zu bemühen, die in einer privaten Party in der Wohnung. Manchmal, es gibt eben Abende, da ist man irgendwie auf Alleinunterhalter gebucht und es gibt Abende, da ist man vielleicht ein bisschen stiller. So, und da muss man sich ja dann auch nicht für schämen. Das ist ja, ist einfach eine Rolle, die einem gerade passt oder nicht passt. Also ein Problem wird das ja erst, wenn man sich in der Rolle dann nicht wohlfühlt.
So. Privatsphäre 2.0, ein weites Feld. Dazu ein paar Gedanken von Anton Wald, Chefredakteur von Debug, der Zeitschrift für elektronische Lebensaspekte.